Ich bin ja mit der Offenbarung unterwegs und habe da schon ein paar Mal hier gepredigt drüber. Und manchmal fragt man sich, ich weiß nicht, ob ihr das auch denkt, wieso spricht die Offenbarung so viel von Gottes Gericht? Und manche, die das fragen, die sagen dann auch, ich mag die Offenbarung gar nicht. Also die Kapitel 1 bis 4 kann man ja noch lassen und hinten ab 20 oder so wird es dann auch wieder schön. Aber dazwischen, das ist ja alles so böse und so heftig. Und kann das gut sein? Kann das richtig sein? Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen eine Antwort und hoffentlich befriedigende Antwort dazu finde. Ich will reden über Babylon erkennen und sich da positionieren. Genau genommen finden wir das von Kapitel 16 bis Kapitel, also 16, 17, 16, Vers 17 bis Kapitel 19, Vers, ich weiß nicht wie viel, mindestens 3. Aber das ist mir jetzt zu viel natürlich, das alles vorzulesen. Ich lese erstmal nur einen Vers. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Babylon erkennen und sich positionieren. Babylon, welche Stadt ist das oder wofür steht es? Es ist ja so ein Begriff, manche sprechen von dem Sünden-Babel und genau genommen weiß keiner so richtig, wo das denn nun sein soll. Es gab viele Vermutungen, was denn Babylon ist oder welche Stadt Babylon ist. Zum einen hier in der Offenbarung geht es um die Stadt Rom, weil Rom der Sitz sozusagen des Kaisers war und weil es auch sozusagen das Zentrum des Kaiserkultes war. Und die Kaiseranbetung war ja landesweit gefordert und von daher spricht Johannes da in einem Codenamen drüber. Man kann ja nicht offiziell, also in so autoritären Staaten, ich weiß ja so ein bisschen, wovon ich rede, da kann man ja nicht gleich den großen Vorsitzenden irgendwie anprangern. Und er nutzt da deswegen diesen Codenamen Babylon. Aber er spricht von Rom. Aber gleichzeitig hat die Offenbarung offensichtlich noch eine andere Bedeutung, und zwar eine symbolische Bedeutung. Und da werden wir gleich noch drauf kommen, wofür das auch noch steht. Ich möchte hier mal die Charakteristika Babylons, also die Merkmale Babylons, einzeln herausführen und die nehme ich jetzt aus diesen Kapiteln, die ich eben schon gesagt habe. Zum einen ist Babylon, Rom, ein Schmelztiegel von Nationen, Völkern und Sprachen, steht so in Kapitel 17, Vers 15. Also da kommt ganz viel aus aller Welt zusammen. Verschiedene Kulturen und es ist eine tolerante Stadt, wenn man das so sagen will. Es ist eine prachtvolle Handelsmetropole. Viel, und jetzt kommen wir an das, was es auch noch bedeutet, viel Materialismus. Da wird geschrieben, was da alles gehandelt wird mit Gold und Silber und Edelstein, Perlen und feines Leinen, Purpur und Seide und Scharlach und ich weiß nicht was, mit Zimt und mit Holz und mit Marmor und Eisen und alles Mögliche. Also große Handelsmetropole und in Klammern gesagt, da ist also laufen auch die Fäden aus der ganzen Welt irgendwo zusammen. Aber wenn sowas alles verkauft wird, dann geht's auch um viel Money, um viel Gewinn, um viel Materialistisches, um Besitz, um Genusssucht. Das haben die Leute ja nicht nur gekauft, sondern das waren die Statussymbole, das waren die der Luxus des Genusses. Zimt, das kommt aus China, JWD. Und das wurde in Rom genossen. Und ja, eigentlich Kleinigkeiten, wenn man so will. Und trotzdem, Johannes benutzt es hier, um sozusagen ein Merkmal der damaligen Gesellschaft in Rom herauszurufen. Oder überhaupt der Gesellschaften, des Menschseins. Der Mensch ist auf materiellen Besitz, auf Luxus, auf Genuss programmiert. Und es gab Menschenhandel. Auch damit wurde gehandelt. Mit den und Leiber und Seele von Menschen, also stehen da die Produkte, die gehandelt wurden, und da waren die Leiber und Seelen von Menschen mit dabei. Kommt euch das bekannt vor? Gibt es das heute noch? Ich denke schon. Also wenn man von Sexsklavinnen oder so, also Leute, die da von Philippinen oder von Ukraine oder von woher importiert werden, damit hier in Deutschland das Geschäft brummt. Also ich meine, das besondere Geschäft. Oder die Sklaven der Genusssucht oder hier die jungen Leute, Gefangene des Handys. Manchmal auch die Alten. Dann wird hier hervorgehoben der Stolz als ein Charakteristikum von Babel. Sie bezeichnet sich als Königin, sie findet sich toll. Ich bin die Größte. Nun, das gibt es in der Welt auch in vielen Staaten. China findet sich als die Königin, USA auch und Russland auch. Und naja, Europa kann nicht so ganz mithalten, egal. Aber der Stolz ist doch in uns Menschen drin. Ihr erinnert euch an die Geschichte von Babel. Wir wollen einen Turm bauen bis da oben zu Gott hin. Wir wollen uns nicht mehr ducken unter Gott oder unterordnen unter ihn, sondern wir wollen so groß sein und uns so einen Namen machen. Ja? Seht ihr das? Den Stolz. Und den gibt es nicht nur in den Ländern, sondern den gibt es auch in den Menschen. Ich habe die Woche mit jemandem gesprochen, mit einer Chinesin, die auch clever ist und viel studiert hat und so weiter. Und da kam das auch so raus. Wie kann Gott sich anmaßen, uns vorzuschreiben, was gut und böse ist? Wie kann Gott sich das anmaßen? Und das war schon die Versuchung bei Eva. Ihr werdet sein wie Gott und selber wissen, was gut und böse ist. Eva ist gefallen und wir? Wir können in unsere Gesellschaft heute hineingucken und wir sehen, dass ganz viele Menschen sagen, ich will doch selber bestimmen, was richtig ist und was falsch ist. Für mich. Ich lasse mir doch nicht von jemandem da reinreden, schon gar nicht von Gott, den ich gar nicht kenne. Also dieser Stolz des Menschen, das ist ein Merkmal von Babylon. Sie wird hier als eine Hure bezeichnet und das ist sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne gemeint. Im übertragenen Sinne, in dem Sinne, dass sie eben nicht mehr sich zu Gott hält und auf Gott sich verlässt und mit Gott lebt und ihre Freude in Gott hat, sondern indem sie fremd geht. Also sich andere Liebhaber sucht, andere Dinge lieb hat und daran hängt. Und das führt dann auch zu sehr viel Unmoral. Und Rom war gekennzeichnet davon, viele Gesellschaften, also im Prinzip jede Gesellschaft, wenn sie dann dem Ende sich naht, verfällt in diese Unmoral. Und ja, deswegen wird sie als Hure bezeichnet. Wir haben oft gehört, dass, weil Rom ja hier zuerst gemeint war, dass das dann von evangelischen Christen auf die Bösen in Rom, also Katholizismus, gemeint war. Nun, ich weiß nicht, wie es da moralisch zugeht. Da will ich mir kein Urteil drüber erlauben. Ich weiß aber, dass diese Sachen überall in der Welt vorkommen. nicht nur in einer Stadt und nicht nur in einem Land und nicht nur in einer Religion. Babel. Es steht ja in der Bibel, dass Gott den Namen gegeben hat für diese Stadt und dass das bedeutet, verwirrt, durcheinandergebracht. Er hat ja in Babel die Sprachen verwirrt, aber heute sind ja nicht nur die Sprachen verwirrt, sondern insgesamt die ganzen Moralvorstellungen und viele Gedanken und Kulturen sind verwirrt. Also früher sagte man, wenn man irgendwie fürchterlich geschockt war, ich weiß nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Naja, heute wissen es die Leute bei klarem Verstand nicht mehr. Ja, verwirrt. Durcheinander. Man weiß nicht mehr, was richtig und falsch ist, weil man nicht mehr auf Gott hört. Babel wird geschildert als ein politisches Machtzentrum. Also diese Bezeichnung, die sieben Berge, die sieben Häupter und Hörner, zehn Hörner, das steht für politische Macht. Das sind symbolische Worte eben für die politische Macht. Und man sagt, dass man das nachvollziehen kann in der damaligen Zeit. Diese sieben Könige und der König, der war und dann nicht mehr war und dann wieder war, das gab es damals. Also das war zeitaktuell sozusagen. Aber es steht auch insgesamt für die politische Macht. Und wenn wir die Kapitel so 12, 13, 14 in der Offenbarung lesen, dann geht es ja da auch um politische Machthaber, die absoluten Gehorsam verlangen. Und dass dieser politische Machthaber, der absolute Gehorsam verlangt, als der Antichrist bezeichnet wird, das Tier, das ist auch ziemlich deutlich. Kulturelles Zentrum war Rom auch. Hier spricht man von Musik, Handwerk, Wissenschaft, Religion. Alles war da sozusagen im Mittelpunkt. Das war großartig. Sänger und Musiker und ich weiß nicht was alles. Und auch heute sind ja gerade in diesen, ich will nicht gerade sagen die Handwerker, aber bei den Künstlern ist die antigöttliche Haltung oft sehr deutlich. In unserer Gemeinde in Wuhan hatten wir eine, die Kunst studiert hat und die noch Kontakt hatte zu ihren Kollegen früher, Mitschülern, die jetzt irgendwo Künstler sind. Und die sagt, die sind so gegen Gott. Und wer sich ein bisschen mal mit Kunst beschäftigt, der wird das auch merken, dass viele Künstler oder auch in der Musikszene, dass viele wirklich sehr anti-Gott sind. Und Wissenschaft kann man das ja auch so sehen. Seht ihr auch den Zusammenhang zwischen Kult und Kultur? Ich denke, das ist nicht nur vom Wort her ziemlich deutlich, sondern das ist auch insgesamt sehr offenkundig. Also wenn man jetzt, ich bin heute Morgen, ich wohne ja direkt daneben im Atlas Sportzentrum da in Bad Marienberg. Heute Morgen war der Parkplatz schon voll. Kult, sag ich jetzt mal. Der heutige Sport, also Körperkult. Vor den Gemeinden ist nicht so viel Andrang wie vor dem Fitnesscenter. Man will sich optimieren. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass Leute befragt wurden, ob sie bereit wären, sich einen Chip implantieren zu lassen. Und besonders junge Männer waren da sehr von angetan, um sich selbst zu optimieren, um sich nicht nur dauernd die Gesundheit zu kontrollieren, sondern um sich so zu optimieren, dass sie möglichst, ja, ich weiß nicht was, toll leben können und möglichst lang und möglichst, ich weiß nicht was. Kultur und Kult, also nicht nur die Fans von, ich weiß nicht welcher Band oder welchem Künstler, das ist eine Kultgemeinde sozusagen. Babel, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel. Boah, das ist schon ziemlich heftig, ja? Wie kann man das sagen? Gibt es das heute noch? Welche Stadt ist das? Um nochmal bei Städten zu bleiben. Eben bei dem, als ich von Menschenhandel sprach und von Macht und sowas. Auch hier Kultur. Leute haben zur Zeit der Puritaner gesagt, London ist dieses Babel, weil das eben dieses Zentrum war. Oder es gibt heute Leute, die sagen, Washington, das Zentrum der UN, da kommt dann der politische Aspekt noch mehr rein. Eine komplizierte Beziehung zwischen Religion und politischer Macht, das sagen auch welche Genf, also Ökumene. Wer hat zu sagen auf dieser Welt? Hier, diese komplizierte Beziehung wird so beschrieben, dass die Religion sozusagen mit dem Handel und mit der politischen Macht gehurt hat und damit befreundet war und sich daran ergötzt hat und so weiter und so fort. Und dann kommt es auf einmal, dass die politische Macht sich gegen diese Religion wendet und sie unterdrückt und vernichtet. Sehr interessante Geschichte. Und natürlich, früher hatte die katholische Kirche, die hat die Könige eingesetzt. Da steht hier auch, also dass diese Hure Babylon Herr ist über die Könige auf Erden. Na, wer ist jetzt heute Herr über die Könige auf Erden? Da könnte man schon an Washington denken, UN. Eine sehr komplizierte Beziehung zwischen dieser Babylon und der politischen Macht. Sie wird geschildert als antichristlich. Sie ist mit dem Tier, eben dem Antichristen, verbündet und zusammen und verfolgt und bekämpft Christen. Das kommt an ganz vielen Stellen. Da will ich auch mal ein bisschen was von vorlesen, damit das deutlich wird. Okay, 17,6. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und dann, ja, noch ganz viele andere Stellen auch. Und das schreibt der Johannes einer Gemeinde, die in Richtung Verfolgung geht. Die darauf zugeht, dass eben die Verfolgung, die vorher nur lokal war, sich sozusagen landesweit ausbreitet. Und ich denke mir, ich habe ja so ein bisschen meinen Background, ja, ihr wisst ja. Und wenn man dann da ist in so einem totalitären Land, wo Verfolgung ansteht sozusagen, dann sind einem ja beide Hände gebunden. Und dann hofft man irgendwo, dass noch Gerechtigkeit geschieht. Ich weiß nicht, wer von euch auch wie ich Krimis liebt. Krimis ist ja das Tolle, dass dann innerhalb von 3/4 Stunde oder 1/2 Stunden die Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. In Wirklichkeit dauert es meistens ein bisschen länger, bis die Gerechtigkeit wieder hergestellt wird. Aber hier ist angekündigt, für die hilflos sind, der Verfolgung ausgeliefert, es wird Gerechtigkeit geschehen. Ihr könnt euch selbst nicht rechnen, ihr habt ja gar nicht die Macht dazu. Ihr könnt euch selbst nicht Gerechtigkeit verschaffen. Ihr habt nicht die Macht dazu. Aber seid getrost, auch in der Verfolgung, es wird Gerechtigkeit geschaffen werden für euch. Und das ist sozusagen auch eine von den Botschaften an die Gemeinden. Dieses Babylon ist der Vernichtung geweiht. Und das ist Strafe auch für die Verfolgung des Volkes Gottes. Ich will trotzdem jetzt mal ein bisschen auch von diesem, was da angesagt ist, lesen. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon der Großen wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß. Das ist Teil von der siebten Zornesschale. Also es ist im Prinzip ganz am Ende. Danach ist Ende Gelände so ungefähr. Also wenn Babel vernichtet ist, dann ist die Menschheit sozusagen dahin. Und ich denke, diese Vernichtung ist angekündigt, damit die Gemeinde auch, ja, soll ich sagen, getröstet wird. Also selber kann sie sich nicht rächen, selber kann sie sich nicht Gerechtigkeit verschaffen, aber es wird Gerechtigkeit verschaffen werden, geschaffen werden. Die oben geschilderten Einstellungen und Taten, ein Kultur- und Religionsverständnis mit großer Überzeugungskraft. Das hatten wir gerade geschildert, also das, so ist Babel beschrieben. Und ich weiß nicht, wie viel Überzeugungskraft das heutige Babel hat. Also man denkt ja auch, also wir sind ja, wir wollen doch auch gerne genesen. Wir wollen doch auch gerne was Schönes erleben. Wir wollen doch auch gerne die Ananas von Südafrika essen oder von ich weiß nicht wo. Also die importierten Früchte. Heute macht man sich keine Gedanken mehr, wo der Zimt herkommt oder die anderen, die Südfrüchte. Aber wir wollen es doch gerne haben. Und wer dafür leiden muss, für unseren schönen Kaffee, das ist uns doch meistens ziemlich egal. Und auch das mit den Fitnessstudios finden wir doch toll. Also ganz viele von uns sind angemeldet. Nur die Frage ist, wo sind unsere Werte? Was ist uns wirklich, wirklich wichtig? Wovon sind wir im tiefsten Herzen überzeugt? Es gibt heute weit verbreitete säkulare und widergöttliche Haltungen und Taten. Es ist in vielen Gemeinden schon ganz normal, dass junge Leute zusammenziehen. Und von den Jungen ganz zu schweigen, wenn die Alten dann mal, um weiter zwei Renten zu kriegen, zusammenziehen und miteinander leben und nicht heiraten, in wie vielen Gemeinden wird das stillschweigend geduldet? Oder nicht? Weit verbreitete säkulare und widergöttliche Haltungen und Taten. Ich möchte selbst über meinen Körper entscheiden. Ist ja auch richtig, oder nicht? Ich möchte selbst Herr sein über mein Leben. Ich lasse mir doch nicht von Gott da reinreden. Die Hure Babylon wird geschildert als ein Gegensatz zur Braut Jerusalem. Und da bin ich eben drauf gekommen. Hier wird geschrieben in diesen Kapiteln, Babylon wird vernichtet werden. Diese menschliche Kultur, dieses menschliche Großsein wird vernichtet werden. Und dann kommt ab Kapitel 20 oder so in Offenbarung erstmal das tausendjährige Reich und dann das neue Jerusalem. Die Hure Babylon und das neue Jerusalem, die Hure und die Braut, das sind die Gegensätze in der Offenbarung. Johannes arbeitet gerne mit Gegensätzen. Babylon ist nicht nur eine Stadt, sondern Symbol für die gefallene Menschheit. Die Menschheit ohne Gott ist der Vernichtung geweiht. Nun können wir sagen, wir sind alle auf der sicheren Seite, wir sind ja Christen. Halleluja, Babylon geht uns nichts an. Ganz so schön ist es nicht. Gemeinde und Babylon, wie ist da die Beziehung? Um das zu beschreiben, habe ich nochmal zurückgeblättert an die Offenbarung ist ja an die sieben Gemeinden, wobei sieben für alle steht, an die Gemeinden in den sieben Städten im kleinen asiatischen Raum. Und da steht bei jeder einzelnen von den Gemeinden, ist sie beschrieben, wie die ist und wie der Ist-Zustand ist und dann die Herausforderung, tut Buße. Und alle Gemeinden sollen zuhören, was der Geist den Gemeinden sagt. Also auch wenn nur eine Gemeinde das Problem hat, sollen alle Gemeinden zuhören, was da los ist und sollen sich das zu Herzen nehmen. Die ist sozusagen symbolisch für Gemeinden überhaupt oder für Christen überhaupt. Da ist zum Beispiel Ephesus geschildert, eine Gemeinde, nach der sich jeder deutsche Pastor die Finger schlecken würde, die Unterscheidungsvermögen hat und die treu ist und die richtige Lehre kennt und die Unterscheidungsvermögen hat und toll. Nur ein Problem, es ist eine Braut ohne Liebe, die erste Liebe verlassen hat. Und eine Braut ohne Liebe, die ist vielleicht noch nicht gleich Hure, aber trotzdem wird ihr zugerufen, tu Buße. Dann sind das Smyrna und Philippi. Die passen sich nicht der Babylon-Kultur an. Die haben okkulte Mächte in ihren Ortschaften, die haben Widerstand, die haben besonders in in Smyrna, ja, und Philippi, genau. Die haben Probleme, aber die passen sich nicht an und die werden deswegen verfolgt. Und gerade der Gemeinde in Philippi wird dann gesagt, und ich denke, da ist sie auch repräsentativ für Gemeinden überhaupt, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also die war treu, die hat durchgehalten in dieser Versuchung durch die Babylon-Kultur, also in diesem kulturellen Wirrwarr und der Opposition gegen Gott, war sie treu. Und ihr wird zugesagt, ich will dich bewahren vor der großen Verfolgung, vor der großen Verführung, vor der großen Trübsalzeit. Das ist die Verheißung Gottes an die Gemeinden, an die Überwindergemeinden, die treu in Leiden und Verfolgung durch Babylon sind. Dann sind da Pergamon und Thyatira. Gerade Pergamon hatte auch Verfolgung und hat bei Verfolgung standgehalten, war geduldig, hat durchgehalten, war treu. Nur dann kam das andere, dann kam die Babylon-Kultur, dann kam die Unmoral, also diese sexuelle Unmoral. Und da sind sie der Babylon-Kultur verfallen. Sowohl Pergamon als auch Thyatira. In der Gemeinde gab es Lehrer, in der einen ein Mann, in der anderen eine Frau, die zu sexueller Unmoral aufgefordert haben. Die haben sich damit eigentlich der damaligen Kultur in den heidnischen Kulten angepasst. Und diese falsche Lehrer, die praktizierten bzw. duldeten Unmoral. Gerade Thyatira, da steht es noch nicht mal so sehr, dass sie selber das taten, sondern die haben das in der Gemeinde geduldet. Und schon das wird ihnen als falsch dargestellt. Und sie werden zur Buße gerufen. Dann sind da noch Sardes und Laodicea, zwei Gemeinden mit falscher Selbsteinschätzung. Und ich würde einfach mal sagen, Gemeinden, die so stolz sind, die sich selbst für lebendig halten, die sich selbst für toll halten und wissen nicht, dass sie lebendig tot sind, wissen nicht, dass sie lauwarm sind, wissen nicht, dass der Glaube irgendwo zur Religion verkommen ist, zum Kult. Es ist eine vielleicht nicht so offensichtliche, aber eine subtile Form des Babylon-Verfallenseins. Und ich habe oft in den Freikirchen, in unseren Gemeinden den Eindruck, wir halten uns per se als Freikirche für besser als die anderen, die Bösen, die sind ja weltlich. Und wir sind lebendige Gemeinden. Grund zum Nachdenken. Finden wir uns da irgendwo wieder? Vielleicht nicht die Verfolgung, vielleicht die Verführung, vielleicht die subtile Form mit dem Stolz. Wir sind ja eine lebendige Gemeinde. Bin ich selber lebendig? Wo ist die Liebe geblieben? Wenn ich alles, was ich tue hier in der Gemeinde, nicht das ohne Liebe tue, ohne Liebe zum Herrn. Ja, was ist es dann noch? Was ist es dann noch wert? Eine Braut ohne Liebe, was hat das noch? Und deswegen der Vers von heute, den ich eben am Anfang gelesen habe. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Johannes gibt diese Warnung sozusagen oder diesen Aufruf an die Gemeinden weiter. Nicht, weil er sagt, ist doch egal, lass das doch. Was soll man da hier die Leute jetzt aufregen mit so bösen Nachrichten von Babylon? Auch die Gemeinden sind gefährdet, mit dem Babylon-Kult sozusagen infiziert zu werden. Ich bin jetzt nicht die, die sagt, alles Moderne ist vom Teufel. Das war ja, hat man ja, als wir so Jugendliche waren, öfters mal gesagt, alles Moderne ist teuflisch. Ja, das ist mir ein bisschen zu platt. Es sind nicht die Dinge, es ist nicht das Handy, es ist nicht das Fitnessstudio, es ist nicht der Badeanzug, der war ja vor 100 Jahren oder so das große Thema. Das sind alles nicht die Punkte. Die Punkte ist unsere Herzenseinstellung. Und da heißt es auch zu den Gemeinden, geht hinaus aus ihr. Das heißt nicht, wir sollen uns von der Welt ab, sondern ja doch, aber Welt nicht in dem Sinne von den Menschen, sondern Welt in dem Sinne von den falschen Haltungen. Was eben der Jürgen schon mal vorgelesen hat, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Also die Genusssucht, das Machtstreben, das beachtet und geliebt und ich weiß nicht was, sich wohlfühlen. Habt nicht lieb diese Welt. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Der Jürgen hat am Anfang so ein tolles Lied ausgesucht. Wie hieß das jetzt nochmal? Das erste Lied. Hä?
Das erste war, in dir ist Freude.
In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesus Christ. Was für ein Lied. Das ist das, was wir lieben sollen, wo wir unsere Freude dran haben, an Jesus. Und die Liebe die sollte nicht jetzt so geteilt sein. Das ist wie Fremdgehen. Unser Herz, für wen schlägt das? Was ist unsere Freude? Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Vieles ist also Babylon wird gerichtet. Aber haben wir unser Herz an Babylon hängen oder haben wir unser Herz da bei unserem Bräutigam im neuen Jerusalem? Das hört sich so ein bisschen wie auf die Zukunft vertrösten an. Natürlich sollen wir in dieser Welt leben und Zeugnis in dieser Welt sein. Aber das geht nur, wenn wir entschieden sind. Wenn wir eben wie Philippi mit ganzem Herzen Jesus nachfolgen. Oder wie Smyrna. Ist doch Smyrna, gell? Ja. Wie schlägt unser Herz? Wo ist unsere ganze Freude? Wo hängt unsere Liebe dran? Und zum Schluss die Frage, die sich jeder stellen soll, die ich mir stelle, immer mal wieder. Wie stehst du zu Babylon? Und da müssen wir eine Antwort geben. Da müssen wir immer wieder eine Antwort geben. Ob wir uns dazu stellen oder zu Jerusalem als unser Ziel vor Augen haben. Und das äußert sich im normalen Leben, ja, in unserem Alltag. Was ist uns wichtig? Was sind meine Prioritäten? Wozu bin ich bereit, worauf zu verzichten vielleicht? Möge der Herr es uns geben, dass wir immer wieder gute Entscheidungen treffen und nicht Babylon uns beherrschen lassen. Nicht uns unterordnen unter falsche moralische Trends oder nicht unserem Stolz aufsitzen, sondern immer wieder bereit sind, uns Gott unterzuordnen, ihm zu folgen, ihm zu dienen, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Meine Freude soll das sein, Jesus. Ich möchte beten. Herr Jesus, du siehst uns und du siehst unsere Situation und unser Umfeld, das Babylon um uns her und in uns. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen reinigst, dass du uns Kraft gibst, aus ihr hinauszugehen, aus diesem unreinen Babylon, was dir nicht treu ist. Schenk uns neue Treue, neue Hingabe, neue Liebe zu dir, neue Freude an dir. Lass unser Leben geprägt sein von der Hoffnung auf dich. Und ich möchte dich bitten, schenk uns, dass wir auch mit den kleinen Sachen des Alltags, mit den Entscheidungen für und gegen bestimmte Ansichten oder Haltungen, dass wir uns da an dir ausrichten. Dass wir uns neu positionieren. Ja, ich gehöre zu Jesus. Und dich wollen wir lieben mit ganzem Herzen. Amen.